Advent als eine Vorbereitung auf Weihnachten? Ist es nur das? Das ist es nicht nur. Denn die frühe Christenheit kannte das Weihnachtsfest überhaupt nicht. Erst so um das Jahr 350 nach Christus wurde das Christfest erfunden. Und zwar von einem der römischen Bischöfe. Und später wurde diesem Fest eine Fastenzeit vorgeordnet. Das kennen wir gar nicht. Das gibt es nicht mal in der katholischen Kirche. So verkommen die christlichen Traditionen. Naja, es gibt Schlimmeres. Die Christen der ersten Jahrhunderte verstanden die Adventszeit völlig anders, als wir es heute tun. Überhaupt nicht so, wie wir das gehört haben. Sie warteten nicht auf die Geburt des Heilands, Jesus Christus, sondern sie warteten darauf, dass dieser unsichtbare Herr und Retter endlich sichtbar wird, und zwar, wenn er wiederkommt, und dass die Herrschaft Gottes vollendet wird. Und dabei wussten sie, dass diese Wartezeit eine ganz große Herausforderung ist. Diese Zeit kann man nicht so locker flockig so nebenbei irgendwie schaffen. Deshalb habe ich heute einen Bibelausschnitt mitgebracht, der uns daran erinnert, dass Advent für uns Christen heute in erster Linie eine Wartezeit ist auf das Wiederkommen Jesu Christi. Und die Adventszeit vor Weihnachten ist, sage ich mal so, ungeschützt Beiwerk. Aber wir wissen es zu schätzen. Ich lese aus Matthäus Evangelium Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Vielen Dank. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Gesegnete Adventszeit, sagt uns Herr damit. Herr, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort erschließt und uns sagst, was hat das mit unserer Adventszeit heute zu tun? Bitte tue das durch deinen Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, kein Stein auf dem anderen, falsche Christusse, Verführung, Kriege, falsche Propheten, die erkaltete Liebe. Was sind das für adventliche Aussichten? Dieser Bibelabschnitt klingt nicht so sehr besinnlich, würde ich sagen. Aber Gott will, dass wir durch sein Wort zur Besinnung kommen. Ja, wir haben das auch bei diesem Anspiel mitbekommen, wie wir als Christen grundsätzlich von dem Wesentlichen abkommen können und uns dem Beiwerk widmen. Und wie das Wesentliche von Weihnachten eigentlich karikiert wird. Und wie viele von Menschen, die heute sich auf Weihnachten vorbereiten, eigentlich gar nichts von Jesus Christus, Gottes Sohn, wissen und diesen Jesus Christus als Gottes Sohn überhaupt nicht empfangen wollen. Zur Mitte finden. Wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen, haben wir gehört, dieses Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia. Gott suchen in der Adventszeit vom ganzen Herzen. Das, was wir gehört haben, gerade diese Worte aus der Bibel, das war der Anfang einer längeren Endzeitpredigt, die Jesus gehalten hat. Und das hat uns der Evangelist Matthäus überliefert. Es geht dann noch weiter mit der Beschreibung dieser Bedrängnisse. Es kommt noch schlimmer. Es wird so sein, wie es noch nie da gewesen ist. Es ist dort die Rede von kosmischen Katastrophen. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Und es gibt dort auch einige Gleichnisgeschichten, können wir zu Hause nachlesen. Und ganz zum Schluss kommt die Rede von dem Weltgericht mit den bekannten Worten: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus hat seine Jünger angesprochen im Tempel. König Herodes hat so einen Tempelkomplex errichten lassen. Prächtig standen die gewaltigen Mauern auf dem Tempelberg. Und für die Jünger Jesu, die aus der tiefsten Provinz nach Jerusalem kamen, war das sehr beeindruckend. Das ist Gottes Haus. Hier wohnt Gott. Sie zeigen das auch Jesus und sagen, ja, wir Menschen haben Gott so ein schönes Haus gebaut. Und wir haben es uns mit Gott so schön eingerichtet. Der Tempel steht, der Messias ist da, jetzt geht's los. Jetzt kannst du Jesus loslegen. Jetzt kann das Ende kommen, jetzt kommen wir endlich zum Ziel. Jetzt wird das Reich eingerichtet hier. Und Jesus? Da steht es, Jesus ging aus dem Tempel fort. So fängt dieser Bibelabschnitt an. Und das ist durchaus programmatisch gemeint, denn Jesus hat nie wieder diesen Tempel betreten. Er ist wirklich weggegangen. Und wenn der Sohn Gottes seinen Vater nicht mehr an diesem Ort sucht, wo dann? Wo ist Gott in dieser Welt? Als Matthäus diese Geschichte aufgeschrieben hat, stand dieser Tempel vermutlich bereits nicht mehr. Er war zerstört im Zuge des jüdischen Krieges um das Jahr 70 nach Christus. Und die junge christliche Gemeinde fragte sich, wann wird denn der auferstandene Jesus Christus kommen? Wann wird er sein Reich endlich vollenden? Das wollen wir noch sehen, bevor wir sterben. Nach all dem, was wir heute wissen, hat damals keiner damit gerechnet, dass sich die Sache so lange ziehen wird. Keine. Immer wieder Maranatha, komm endlich, Herr Jesus, und diese große Sehnsucht nach Jesus. Und schon bald 2000 Jahre wird so auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Und die Apostel haben zuerst damit gerechnet, Das wird zu ihrer Lebzeiten sichtbar werden, diese neue Welt. Und später hat das Thema Endzeit Christen immer wieder aufgeschreckt oder erschreckt oder aber irritiert. Aber diese Sicht von der Endzeit hat sie auch getröstet und motiviert, weil Jesus wiederkommen wird. Wie gehen wir mit solchen Bibeltexten? Wird uns hier ein verborgener Fahrtplan mitgeteilt? Ich denke, dass uns gezeigt wird, wie wir in dieser Welt als Nachfolger Jesu leben können. Wie können wir in dieser Welt leben, damit wir die Mitte finden im Warten auf Jesus, damit wir uns nicht ablenken lassen? Matthäus bemerkt, als die Jünger allein mit ihm waren, gab er Jesus ihnen diese Belehrung. Und das war so eine Art geschlossene Gemeindeversammlung, das kennen wir auch als Baptistengemeinden. Die Versammlung hatte nach Auffassung der Jünger zwei Tagesordnungspunkte. Erstens, wann wird das Ende sein? Und zweitens, was sind die Zeichen? Das wäre schon interessant zu wissen. Jesus sagt das mal. Aber Jesus setzt eine völlig andere Tagesordnung ihnen entgegen und sagt erstens, passt auf, dass euch niemand verführt. Zweitens, erschreckt nicht in dieser Welt. Und drittens, vertraut darauf, dass die gute Nachricht für die ganze Welt weiterläuft und weiterlaufen wird. Schauen wir uns kurz diese drei Gedanken an. Jesus sprach zuerst, seht zu, dass euch nicht jemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Also, lasst euch nicht verführen. Verführung ist auch eine Art von Führung. Steht schon in diesem Wort drin. Nur bringt sie uns auf einen Weg, der uns von Gott wegbringt. Das ist Verführung. Und die Verführung, von der hier die Rede ist, besonders gemein. Nämlich, sie gibt sich christlich aus. Es wird Menschen geben, die im Namen Jesu sprechen, die sich sogar selbst als Heilsbringer darstellen und doch Menschen vom Gott, von Jesus Christus, dem Herrn, entfernen. Und die Jünger dachten gerade, sie haben Gott im Tempel sicher und alles ist super. Und Jesus sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Dann müssten sie ja mindestens im Glauben alle sicher haben. Und nun lauert diese Gefahr. Und wisst ihr, im Laufe der Kirchengeschichte hat man mit diesen Sätzen die anderen Christen, jeweils einen anderen Christen, meisterhaft beschreiben können. In der Reformationszeit war für die Katholiken klar, dass Martin Luther der Verführer ist. Und für die Lutheraner war es klar, dass der Verführer der Papst ist. Und für die Freikirchen, für die kleineren Kirchen, waren es die beiden. Und für die beiden Großen waren es natürlich die Kleinen. So lief die ganze Geschichte. Man schiebt sich das gegenseitig in die Schuhe und wenn wir ehrlich sind, das geht bis heute so. Jeder wittert bei jedem anderen die Verführung. Und das hört nicht auf. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir dort merken, das wird nie aufhören. Selbst unter Christen. Was sich Christen gegenseitig verteufeln, das geht auf keinen Pferdefuß. Was sich die Christen gegenseitig verteufeln, die verunsichern sich gegenseitig. Ständig neue Bücher. Hier habt ihr das Richtige, sagt einer. Oder ein Kongress. Da wirst du endlich das reine Evangelium hören. Oder in dieser Gemeinde gibt es das wahre Evangelium. Und so weiter und so fort. Gemeindesupermodelle, ständig Menschen, die offensichtlich als Christen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Tja. Und wisst ihr, meistens geht es dabei um Macht, um Geld, um Einfluss, um Personenkult, um Geschäfte. So ist es. Ich will die Namen nicht nennen, aber mir fallen sofort 10 Namen von verschiedenen großen Veranstaltungen und Personen. Unsere Erkenntnis ist immer ein Stück weg. Und es gibt keine einzige Gemeinde oder Kirche, die sagen kann, das ist ein Gemeindemodell genauso 1:1, wie es in der Bibel steht. Und das ist nur bei uns, gibt es das wahre Evangelium. Wie erkennen wir, wie können wir das unterscheiden? Ist es schwer? Einfach ist es nicht. Aber wir können uns fragen, ist es die Liebe zu Gott dort und zu Mitmenschen? In dieser Gemeinde, in dieser Lehre? Ist da Vertrauen zu Gott? Auf wen wird dort vertraut? Auf Gott oder auf Menschen? Und vor allem geht es hier um Jesus Christus, wie ihn die Heilige Schrift beschreibt. Deshalb heißt es hier, lasst euch nicht verführen und bleibt in der Führung durch das Wort Gottes. Lasst euch von niemand und nichts gefangen nehmen. Erwartet das Heil nur von Jesus Christus, der als Gottes Sohn, der eingeborene Sohn auf dieser Erde gekommen ist. Bei Jesus von Nazareth bleiben in seiner Nachfolge. Das ist die Rettung. Und das ist die Botschaft. Das sollen wir mal vor Augen haben, wenn wir es wieder hören von einer super neuen Gemeinde und Bewegung oder irgendeinem Prediger, Pastor, wem auch immer. In einer Welt, in der so viel Chaotisches geschieht, sollen wir aufpassen, auf welche Stimmen wir hören. Und Jesus warnt uns davor, dass wir uns verführen lassen von Menschen, die uns das Heil versprechen. Du musst das nur so machen. So wie ich das sehe. Nur so denken und glauben, wie ich die Bibel verstehe. Das ist der Weg für dich. Und wir haben solche charismatischen Christen. Die sind sowas von charismatisch. Gut. Nein. Jesus bindet seine Jünger an das, was er lehrt und nicht die Menschen. Und wie geht es hier weiter? Wir lesen hier, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht so und erschreckt nicht. Das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Erschreckt nicht. Das liest sich hier wie ein aktueller Jahresüberblick, würde ich so sagen. Und wisst ihr was? Das hat sich immer so gelesen. Denn das hat es schon immer gegeben. Wir haben heute nur den Eindruck, es nimmt zu. Ein Volk gegen das andere. Hunger. Hungersnöte, die verschwiegen werden. Das ist gar nicht präsent in unseren Medien, wie viele Menschen verhungern. Erdbeben. Andere Naturkatastrophen. Ihr werdet hören, sagt Jesus. Die Frage ist, woher haben wir eigentlich unsere Sicht dieser Welt? Woher? Irgendjemand sagt uns immer, wie diese Welt aussieht und oder wie sie auszusehen hat. Agenturen und Redaktionen sortieren, welche der unfassbaren vielen Nachrichten uns erreichen. Das ist alles Politik. Was wir zu hören bekommen im Radio und zu sehen im Fernsehen. Wir brauchen nur andere Kanäle, wenn wir andere Sprachen kennen, in anderen Ländern einzuschalten. Und da sind die Nachrichten etwas anders. Und dabei sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Das wissen wir schon. Und das Unheil ist ein beliebter Gesprächsstoff. Ihr werdet hören, sagt Jesus. Aber er sagt noch weiter etwas. Seht zu. Macht euch selber ein Bild von dieser Welt. Entwickelt selbst eine verantwortliche Sicht für diese Welt. Geht damit kritisch um. Ist nicht einfach. Ist eine Herausforderung. ist eine Aufgabe. Lasst euch das nicht vorschreiben, weder von den öffentlichen Medien noch von den Parteien, die, wie der Name sagt, parteiisch sind und ihre Parteiprogramme rauf und runter deklinieren. Seht zu, heißt, bildet euch selbst eine Meinung. Alle schrecken sie nicht das Ende, denn Gottes Ziel mit dieser Welt ist nicht unser Untergang. Alle Schrecken sind, so sagt er, der Anfang der Wehen. Das ist Gottes Weltsicht. Jesus spricht hier von schrecklichen Ereignissen und er bezeichnet sie als Wehen. Woher kennen wir Wehen? Bitte Männer antworten. Wer von euch war schon bei der Geburt eines eurer Kinder? Hand hoch. Das ist ausbaufähig. Ja, die älteren Männer brauchen sich jetzt nicht zu freuen, aber die jüngeren. Ja, mit Wehen wird das Ende der Schwangerschaft eingeläutet und Beginn der Geburt. Es geht los, sagt die Frau. Und was passiert dann? Der Krisenplan läuft an. Der Mann wird nervös und da muss einer helfen. Also, all diese schrecklichen Ereignisse, von denen hier die Rede ist und die wir jetzt auch erleben oder von denen wir hören, also wir sind eigentlich sowas von verschont von all diesen Ereignissen, muss man sagen. Bis auf die falschen Christus und so weiter, haben wir hier keine Naturkatastrophen, Kriege und so weiter. Aber diese Ereignisse, selbst wenn das falsche Christus sind bei uns, soll man deuten als Anfänge einer neuen Welt. Manche Christen sind manchmal so eine Art Endzeittouristen, eine Art Zuschauer, die nach einem Unfall die Unfallstelle begaffen. Die fahren mit ihrem Auto mit runtergelassener Fensterscheibe und machen Fotos noch. Wie bescheuert muss man sein? Genauso bescheuert sind wir, wenn wir vor dem Fernsehen sitzen, vor der Glotze, und gucken uns das an, hören die Nachrichten. Da passiert ein Unglück und da und ach, schau mal, Mensch, arme Schweine, ja? Hallo, das ist doch schlimm. Das ist furchtbar. Wenn man so weise mit dem Kopf nickt und sagt, tja, schlimm, 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 es ist eben Endzeit. Und wisst ihr das? Das ist genauso wie bei diesem Gaffer bei Unfall. Das ist die Verhöhnung der Opfer. Und das ist genauso bei uns. Wenn wir nur mit dem Kopf nicken und kein echtes Mitleid haben mit den Menschen, die diese schlimmen Katastrophen erleben. Die biblischen Endzeittexte sind darauf ausgerichtet, dass wir wachsam werden. Dass wir damit wirklich rechnen, dass Jesus wiederkommt, dass die Welt zu Ende geht. Es ist auch ein Bestandteil eines göttlichen Plans. Und warum geht das nicht weiter? Ja. Und das heißt, dass wir das auch ernst nehmen sollen, alles, was wir um uns herum sehen, was wir hören. Auch wenn wir es nicht verstehen, Gott plant diese Welt. Und der plant sie im Grunde genommen zum Guten, aus unserer christlichen Sicht. Denn es wird ein gutes Ende in dem Sinne haben, auch wenn die Welt untergeht, dass Jesus wiederkommt und was ganz Neues beginnt. Jesus Christus, Gottes Sohn, wird sich trotz diesem ganzen Chaos und in diesem ganzen Chaos einmal durchsetzen. Gott, der sich selbst für uns dahingegeben hat, der uns seine Solidarität erwiesen hat, weil Jesus so Mensch geworden ist wie wir. Er wird dafür sorgen, dass diese Welt ein gutes Ziel erreicht. Natürlich erschrecken uns solche Sachen, manchmal vielleicht nicht genügend. Und selbst wenn wir sehen und uns in die Probleme dieser Welt einarbeiten, dann wird es auch ja nicht besser. Es wird weiter so gehen. Aber Jesus möchte uns davor bewahren, dass die Angst der Motor unseres Lebens ist, unseres Denkens, unseres Handelns. Jesus möchte nicht, dass wir als Christen nur in Angst leben. Habt keine Angst. Habt Hoffnung und Vertrauen. So wie die ersten Christen sagten, Maranatha, komm, Herr Jesus, auch wenn ich gerade ein Haus baue, auch wenn gerade mein Bankkonto platzt aus allen Nähten, auch wenn ich gerade gestern geheiratet habe, komm, Herr Jesus, du weißt genau, wann die beste Zeit ist. So möchte ich glauben. Und das wünschte ich uns allen. Das Letzte. Und nun erfahren die Jünger zum Schluss, dann werden sie euch der Bedrängnis beantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Wenn wir denken, da handelt es sich wiederum um die, von denen wir im Fernsehen hören oder in Nachrichten lesen. Passt auf, das kann uns genauso passieren übermorgen. Kann hier eintreten. Dann werden viele abfallen. Das passiert schon. Und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen, haben wir. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten, haben wir. Wer aber ausharrt bis ans Ende der Ende, bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende sein. Und es wird gepredigt werden. Vertraut auf die gute Nachricht. Die gute Nachricht für die ganze Welt. Die gibt es immer noch, egal was geschieht. Und darauf sollen wir setzen. Im letzten Abschnitt wird Jesus hier ganz persönlich. Und da staunen die Jünger nicht nur über den Tempelbau und sind voll Hoffnung, als sie hören, dass sie verfolgt werden, dass sie getötet werden, dann fallen ihnen die Knieladen richtig runter. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen und sie werden euch töten. Gesegnete Adventszeit. Ja, das gilt für uns. Sie werden euch töten. Das passiert auch heute. Natürlich sollen wir daran denken, dass heute weit über 100 Millionen Christen verfolgt werden, diskriminiert werden. Bei uns gibt es auch schon, dass eine oder andere prominente Christ irgendwie diffamiert wird oder beschimpft. Es gibt ab und zu auch Morddrohungen, aber das ist alles harmlos im Vergleich zu dem, was die Christen an Verfolgung in dieser Welt heute erleben. Christus beschreibt hier die Realität der christlichen Gemeinde. Die Gemeinde Jesu bleibt eine angefochtene, eine versagende, manchmal eine kümmerliche Gemeinschaft, so wie wir hier sitzen. Hören wir nicht gerne. Angesichts von Bedrohung und von Enttäuschungen über die Kirche und Gemeinde haben wir alle eine Entscheidung zu treffen. Und zwar hier und heute auch. Die Entscheidung, wir müssen entscheiden müssen, wo wir hingehören. Wo gehörst du hin? Heute. Wo schlägt oder wofür schlägt dein Herz? Ein, zwei Tage später hat Jesus am eigenen Leib erlebt damals, was er hier angesagt hat. Bedrängnis, Verrat und Tod. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Die Jünger hatten hier einen Augenblick auf der falschen Stelle gestaunt. Sie wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Und Jesus rückt sie und uns wieder zurecht. Es wird gepredigt, es wird uns zugesagt, dass Gott für uns ist, in allen schrecklichen und in allen traurigen Ereignissen. Das zu wissen, das zu glauben, ist ein Schatz. Denn das kann uns helfen, egal welche Situationen auf uns kommen, egal in welche Situationen wir heute und jetzt stecken. Wo gehören wir hin? Was ist der Motor unseres Denkens und Fühlens und Handelns? Und wisst ihr was? Wir brauchen keinen Fahrtplan für die Weltgeschichte. Wenn wir an Gottes Seite bleiben, dann werden wir Gott vertrauen, egal was kommt. Das Finden wir in vielen älteren Liedern, egal was kommt, es geschehe, was mag oder sowas in die Richtung, hat, glaube ich, Martin Luther gedichtet. Wir staunen weder von nagelneuen noch vor den zerstörten Tempeln. Brauchen wir nicht. Worüber wir staunen können und sollen, ist staunen über die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart. Und wir vertrauen darauf, dass diese gute Nachricht weiterläuft heute. Und wir wollen dem nicht im Wege stehen, das ist wichtig. Und wir brauchen nicht nur ein Tässchen Tee zu trinken und beruhigt sein, es läuft schon, sondern Gott möchte, dass wir auch mit dabei sind, dass wir mit dazu beitragen, dass diese gute Nachricht weiterläuft in dieser Welt. Advent, die Mitte, das Wesentliche finden. Passt auf, dass euch niemand verführt. Pass auf, dass dich niemand verführt. Darum immer wieder auf ihn hören. Erschreckt nicht in dieser Welt. Wenn uns Entwicklungen in der Welt Angst machen, die ganzen Schreckensmeldungen, dann wollen wir ihnen ins Auge sehen und uns selber erstmal ein Bild von machen und ihnen als Gottes Kinder entgegentreten. Wir haben einen Gott. Wir sind nicht alleine. Und vertraut darauf, dass die gute Nachricht weiter verbreitet wird. Wir wollen darauf vertrauen, dass dieses Evangelium Gültigkeit hat. Das gilt für alle Zeit, auch für unsere persönliche Zeit, wie die Endzeit, in der wir auch leben. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir bitten dich darum, dass du in unserer Mitte bist. Und wir bitten dich darum, dass unsere Adventszeit bestimmt wird von dir und von dem, was du in deinem Wort sagst. Du bist schon gekommen. Wir dürfen uns aber freuen, wenn wir uns daran erinnern an Weihnachten. Und es darf auch knallen und viele schöne Lichter und Weihnachtsbäume stehen und Weihnachtskugeln, was auch immer. Aber du willst im Mittelpunkt stehen. Bitte, hilf uns dabei, dass wir uns da nicht verrennen, sondern dass wir dich hochhalten und das immer wieder weitersagen. Hilf uns mit dieser Einsicht, dass wir uns entspannen, dass wir uns und andere nicht verrückt machen. Und wenn, selbst wenn die Kassen klingeln, das muss uns nicht aus dem Tritt in unserem Glauben bringen. Herr, du bist der Herr und du bist unser. Und das ist die Hauptsache. Und du sollst die Hauptsache bleiben. Und wir wollen mit festem Blick, mit erhobenen Häuptern dir entgegenkommen und darauf hoffen, dass du kommst. Egal wann, es wird uns freuen. Amen.